Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Mein Weg, der Podcast, in dem wir vermeintlich ganz normalen Menschen eine Stimme geben wollen. Denn Ilona und ich sind der Meinung, dass sehr viele Menschen spannende Wege in ihrem Leben beschritten haben und Vorbild für andere sein können. Und nicht immer nur die, die sowieso in jedem Podcast zu Wort kommen und vielleicht von unserer Lebensrealität relativ fern sind. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir auch heute eine tolle Gästin haben, nämlich die liebe Julia. Herzlich willkommen, Julia.
Herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf.
Und natürlich bin ich auch nicht alleine hier, sondern hier sitzt auch virtuell Ilona. Hallo.
Hallo zusammen.
Ja, und dann würde ich sagen, wir starten gleich. Julia, wir hatten schon ein spannendes, kurzes Vorgespräch. Ich bin super gespannt auf den Podcast, aber wir starten wie immer mit der Frage, wie bist du heute hier?
Ich bin heute ganz glücklich und zufrieden hier, weil ich eine geniale Woche hatte mit spannendem Austausch, mit tollen Menschen, die ich treffen und sprechen durfte und ja, in großer Vorfreude auf das, was mich jetzt im Gespräch mit euch erwartet.
Sehr schön. Das freut uns. Und dann schließe ich doch gleich an. Wo kommst du her?
Oha, ich komme her, so ganz ursprünglich, aus einer Kleinstadt am Niederrhein, direkt von der holländischen Grenze. Da bin ich in so einer klassisch behüteten Familie aufgewachsen. Ja, Mama und Papa beide da, ich habe noch eine kleine Schwester und bin da so einen ganz klassischen Weg gegangen, ganz lange Zeit in meinem Leben, also wirklich Grundschule, Gymnasium, Abitur gemacht. Das erste Ungewöhnliche war wahrscheinlich dann die Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne Maschinenbau studieren als Mädchen. Und da sehe ich tatsächlich heute noch meinen Vater mir gegenüber sitzen, als ich dem das erste Mal gesagt habe. Der war nämlich etwas erstaunt auf dieser Wahl. Und ich bin bis heute sehr dankbar, dass, auch wenn er sehr erstaunt war über diese Wahl, es niemals zur Debatte stand, mir das in irgendeiner Art und Weise auszureden, sondern dass ich in allen Entscheidungen, die ich in der Richtung getroffen habe, immer Unterstützung von meiner Familie bekommen habe.
Wann war das ungefähr, so vom Alter her? Also wusstest du es schon sehr früh, oder?
Nee, in der Oberstufe habe ich da so mehrere Dinge durchgemacht. Ja, dann wollte ich irgendwie, ich glaube, in der 11. Klasse noch Jura studieren. Gott sei Dank habe ich das nicht getan. Und dann ist mir aufgefallen, oh, so ne, Mathe, Naturwissenschaften hat mir gelegen, Sprachen schon auch, aber irgendwie die größere Faszination waren so die technischen Dinge. Und dann hatte ich mir erst überlegt, Mathematik zu studieren, so einfach auch in Unwissenheit, was es da so alles für Möglichkeiten gibt. Und dann hat mein Mathe-Leistungskurslehrer rausgefunden, dass ich überlege, Mathe zu studieren, hat gesagt, Julia, ich weiß, du kannst es gut, aber bitte tu mir den Gefallen, tu dir den Gefallen und studiere nicht Mathematik. Mach irgendwas, wo man Mathe braucht. Ja, wo man das gut anwenden kann, aber ich zeig dir mal Mathematiker, bitte, wenn Mathematiker, Mathematikerinnen zuhören, dich auf die Füße getreten fühlen. Ich glaube nicht, dass du das bist. Schau dich doch vielleicht mal in anderen Bereichen um, wo man Mathematik braucht. Und dann war ich auf einer Messe in Düsseldorf auf der Interpack, wo so Verpackungsmaschinen ausgestellt werden. Ja, so irgendwie so eine Branchenmesse war, das war Zufall. Und ich fand das so faszinierend, wie sich da die Dinge bewegt haben, wie das alles funktioniert. Ich habe auch als Kind schon immer keine Ahnung, Geräte auseinandergenommen, die Fernbedienung auseinander, Batterien raus, wieder rein, irgendwie. Solche Dinge haben mich schon immer fasziniert, wie sie funktionieren. Und darüber bin ich dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, vielleicht wird es doch der Maschinenbau. Und habe mich dann daraufhin tatsächlich für diesen Weg entschieden.
Das ist, zeigt einmal mehr, wie wichtig so ja Lehrer, Mentoren, wie auch immer sind, ne, die dann in einem wirklich was sehen oder die einen da nochmal auf den richtigen Weg bringen. Spannend. Ja. Und obwohl du schon als Kind immer gerne so gebaut hast, war es für deinen Vater sehr überraschend. Wo hat er dich gesehen?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Es war halt so, also viele Studierte in meiner Familie gab es bis dahin nicht. Es gab auch keine anderen Ingenieure bei mir in der Familie. Ja, es ist nicht so, dass ich da irgendwie familiär vorbelastet wäre, wie man das manchmal so gerne formuliert. Und ja, vielleicht, also ich kann es tatsächlich gar nicht genau beantworten, was er erwartet hätte. Das habe ich ihn auch nie gefragt. Er war nur tatsächlich wegen dieser Wahl, glaube ich, überrascht, weil ich meine, dass ich habe dann im Jahr 2000 angefangen zu studieren. Das ist also auch schon jetzt eine Weile her. Da waren die Frauenquoten in den Studiengängen noch geringer, als sie es heute immer noch sind. Und ich glaube, einfach aufgrund der Tatsache war es für ihn eine Überraschung, weil es halt wirklich gerade für ein junges Mädel eine ungewöhnliche Entscheidung gewesen ist.
Ja, aber umso wichtiger, dass er dich da unterstützt hat oder deine ganze Familie dich unterstützt hat. Ja.
Auf jeden Fall.
So, und dann bist du studieren gegangen. Hast dich
Ja.
eingeschrieben. Oder musste man sich da bewerben oder konnte man sich einfach einschreiben?
Da konnte man sich eigentlich einschreiben. Also das war so zu der Zeit, wo es ohnehin, eigentlich gibt es ja immer noch Ingenieurmangel gegeben hat. Und ich bin damals, ich habe mich erstmal nicht so ganz weit von zu Hause weggetraut. Ich bin dann erstmal an die Uni-Gesamthochschule in Essen gegangen zum Studieren. Da gab es jetzt auch nicht irgendwie ein NC drauf, sondern da konnte ich mich einfach einschreiben. Das Einzige, was ich halt gebraucht habe, war, dass ich 6 Wochen vorher das Grundpraktikum mache, also tatsächlich in die Werkstatt gehe und sage, ich lerne jetzt hier fräsen und wie man denn, ne, einen ordentlichen rechten Winkel feilt und solche Dinge. Das war vorher zu tun, aber das war die einzige Voraussetzung damals.
Und das war auch kein Problem, so ein Praktikum zu finden, oder war es wahrscheinlich auch die einzige Frau dann, oder?
Was heißt kein Problem? Da hat tatsächlich auch meine Familie geholfen. Ja, das war so im Umkreis. Ich habe das in meiner Heimatstadt das Praktikum gemacht. Aber auch da vielleicht nicht ganz unspannende Phase. Ich habe mich erst versucht, selber um einen Praktikumsplatz zu kümmern. Und auf das weiß ich noch wie heute, als ich die erste Firma angerufen habe, um zu fragen, ob sie Grundpraktikumsplätze für Maschinenbaustudenten anbieten. Das war eine Firma in Oberhausen. Hat der Herr am anderen Ende der Leitung zu mir gesagt, mit jungen Frauen machen wir das nicht, die können das nicht.
Wow. Nicht
Das war
schlecht.
die erste Antwort, das war die erste Firma, die ich angerufen habe.
Krass.
Und da habe ich echt, das hat mir einen ganz schönen Knacks erstmal mitgegeben. Das habe ich dann abends mit meinen Freundinnen besprochen. Die haben gesagt, ach, wegen dem Typen lässt du doch jetzt ja auch nicht davon abhalten, diesen Wunsch weiter zu verfolgen. Aber weil das wirklich die erste Antwort gewesen ist, das hat mir schon damals echt einen Schlag versetzt. Ich habe gedacht, der kennt mich nicht, der hat mich noch nie gesehen, der weiß nicht, wie groß ich bin, der weiß nicht, was ich kann. Einfach so am Telefon.
Das ist super spannend, weil du jetzt dieses Thema ansprichst, so Frauen in Männerdomänen und inwiefern haben die mit Widerständen zu kämpfen. Auch wenn ich jetzt vorgreife, ist dir das noch öfter begegnet, dass du gemerkt hast, so, boah, jetzt werde ich hier als Frau nicht ernst genommen oder ich werde nicht gar nicht genommen oder die Leute wollen nicht mit mir zusammenarbeiten, weil ich eine Frau bin?
Gar nicht genommen, ist mir nicht nochmal passiert. Aber ich war ja dann durchaus eine ganze Weile an ganz unterschiedlichen Stellen in Männerdomänen unterwegs, einfach aufgrund dieser Berufswahl. Ich habe in unterschiedlichen, jetzt greife ich auch ein bisschen vor, ja, zu der Zeit, als ich dann promoviert habe, da gab es ja ganz unterschiedliche Industrieprojekte, wo ich auch dabei war. Und da ist es mir gerade in asiatischen Unternehmen sehr stark aufgefallen, dass unsere Projektpartner zum Beispiel mit meinem männlichen Kollegen gesprochen haben und ich quasi wie gar nicht im Raum gewesen bin. Dann ist halt so der Klassiker, naja, wie ernst wird man genommen? Ja, das ist schon immer wieder in dem Umfeld eine Frage, wie es mit Beförderung und ähnlichen Dingen aussieht. Da sind halt die Prozesse einfach oft sehr, sehr intransparent und da kann ich im Zweifelsfall nur Mutmaßungen anstellen, die ja im Zweifelsfall den Menschen nicht gerecht werden. Deshalb halte ich mich da lieber ein bisschen zurück. Aber das Gefühl, dass ich da mehr als einmal mit Themen zu kämpfen hatte, definitiv. Und in diesen Projekten ist es wirklich stark aufgefallen, zum Teil.
Aber mal ab jetzt mit dem Praktikum, du hast dich nicht davon abbringen lassen, du hast eins gefunden, du hast es gemacht, du hast dein Studium gemacht. Im Studium warst du auch eine der wenigen, wahrscheinlich, hast du schon gesagt.
Ja,
Und
ja.
dann eine Promotion noch angeschlossen.
Ja, ich habe eben nach dem Vordiplom, also das war ja damals noch nicht Bachelor-Master-System, sondern Vordiplom, dann habe ich noch so ein echtes deutsches Diplom gemacht. Ich habe nach dem Vordiplom in Essen, das habe ich tatsächlich als Jahrgangsbeste abgeschlossen, bin ich an die TU nach München gegangen, um dann dort weiter zu studieren, einfach auch, weil sie die Unis in Duisburg und Essen hatten damals fusioniert. Und ich wollte jetzt nicht so ein Spardiplom bei den Profs machen, die noch übrig waren und noch keine neue Position an einer anderen Universität hatten. Und dann habe ich gesagt, okay, und wenn ich jetzt schon mal wechsle, dann auch an eine richtig gute Uni und bin halt dann nach München gegangen. Da war ich auch insgesamt 16 Jahre lang. Und also in München, nicht an der Uni. Und habe dann eben in München fertig studiert als erstes, war in der Zeit ein halbes Jahr in Mexiko zum Praktikum. und habe dann anschließend eben auch in München an der TU die Promotion noch hinten dran gehängt.
Warum? Also wolltest du immer promovieren? Hat sich das so ergeben?
Ich habe damals schon so als 16-, 17-Jährige gesagt, wenn alles andere in meinem Leben schief geht, dann werde ich halt Professor. Und weil tatsächlich so eine Möglichkeit, eine Professur eventuell anzustreben, was ist, wo ich mir gedacht habe, das könnte für mich ein Weg sein, war es zum einen natürlich auf der einen Seite notwendig zu sagen, ich brauche dafür eine Promotion. Und zum anderen wollte ich dann einfach, um mir auch klar zu werden, ob das denn mein Weg sein kann. Deshalb habe ich mich dann eben auch wirklich für die Promotion an der Uni und nicht zum Beispiel in Kooperation mit einem Industrieunternehmen entschieden, weil ich gerne einfach diesen ganzen Betrieb an der Universität von der anderen Seite entsprechend kennenlernen wollte, um da für mich auch rauszufinden, ob das in Zukunft mein Weg sein kann.
Und?
Ich habe relativ bald festgestellt, dass es also tatsächlich so eine Professur nicht ganz meins ist. Zum einen bin ich dafür, glaube ich, selbst zu pragmatisch. Also ja, diese 5 Jahre Wissenschaft, die waren okay, aber tatsächlich die Anwendung der Wissenschaft ist schon was mir gefehlt hat. Dann tatsächlich, wie diese Prozesse an den Universitäten ablaufen, wie das ist mit, ne, Forschungsgeldern vergeben, was auch da bitte wieder nicht auf die Füße getreten fühlen, zum Teil an Klüngelwirtschaft, an Vetternwirtschaft und weiß ich nicht, was passiert. Ich sag, nee, das ist ein System, in dem möchte ich nicht meine nächsten 30 Jahre verbringen.
Okay, also du hast jetzt schon gesagt, Anwendung der Wissenschaft und da hat es sich dann ja auch hingetrieben in die Anwendung.
Interessanterweise bin ich ja dann bei einem Dienstleistungsunternehmen gelandet und gar nicht so sehr in einem selbstproduzierenden. Also ich habe tatsächlich dann nach der Promotion eben die Universität verlassen und habe mir dann eine Anstellung gesucht, in der freien Wirtschaft. Ich war damals am Lehrstuhl für Produktentwicklung. Ja, also alles, wo es irgendwie darum ging, neue Systeme zu entwickeln, neue Produkte an den Markt zu bringen, das hat mich schon immer fasziniert und war dann eben im Innovationsbereich erstmal unterwegs in der Firma. Und habe dann da auch, ja, ich war 8 Jahre lang dort und habe so alle 2 Jahre im Schnitt immer so den einen nächsten Schritt gemacht. Ja, also erst Innovationsmanagerin und dann bin ich Vorstandsassistentin geworden vom Vorstandsvorsitzenden und dann bin ich in einen der Fachbereiche gewechselt, um eben auch genau da die Geschäftsentwicklung voranzutreiben, mich um neue Produkte auch dort zu kümmern, mich um Digitalisierungsthemen dort zu kümmern. Also auch da schon ein sehr, auf der einen Seite sehr schneller Weg und auf der anderen Seite aber auch wirklich ein sehr, sehr spannender Weg, auch wenn ich jetzt heute noch dahin zurückschaue. Ja, auf jeden Fall.
Und würdest du heute sagen, dass das alles Schritte waren, die dich weitergebracht haben, die du auch aktiv wolltest? War das Zufall? Wie kamst du dazu?
Ja, ich war, muss ich jetzt tatsächlich sagen, so die ersten 35 bis 37 Jahre meines Lebens sehr stark auf, ich will Erfolg im allgemeinen Sinne, ja, im Sinne von, ich möchte Karriere machen, ich möchte was erreichen, ich will vorankommen, ich will eine wichtige Position haben. Das hat mich tatsächlich sehr, sehr stark angetrieben. Heute hinterfrage ich ein bisschen, ob das wirklich mein eigener Wunsch war oder ob ich den von außen aufgenommen habe. Ja, das ist natürlich auch schwer, tatsächlich eindeutig zu beantworten. Aber ich habe also wirklich, ich war in diesem klassischen höher, schneller, weiter, mehr, immer noch mehr. Und das habe ich tatsächlich so lange gemacht, bis ich selber dann auch den Tribut gezollt habe dafür, im Sinne von mich ausgebrannt fühlen, das Gefühl zu haben, ich bin in dieser Organisation, in der ich da war, gefühlt vor die Wand gelaufen, weil ich wollte so gern verändern und bin so auf Veränderungsresistenz gestoßen und habe aber trotzdem immer weiter, weiter, weiter geschoben. Das habe ich auch ganz lange mit ganz viel Liebe und ganz viel Herzblut gemacht. Ja, also von daher, ja, bereuen tue ich es nicht, dass ich das getan habe, weil das hat mich ja auch am Ende dahin gebracht, wo ich heute bin. Ohne diese Erfahrung könnte ich nicht das tun, was ich heute tue. Deshalb bin ich da sehr, sehr dankbar. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht schon ein bisschen früher den Ausweg hätte finden können.
Ja, ich find's total faszinierend, was du erzählst, weil, also ich kann mich sehr gut mit dem identifizieren, was du da berichtest. Eine Zwischenfrage noch, du hast gesagt, für dich war das am Anfang so wichtig, Karriere zu machen. Du hast auch schon gesagt, du weißt nicht genau, woher es kommt. Genau das wollte ich fragen. Hast du eine Ahnung, woher es kommt? Weil manchmal ist es ja schon so, also gut, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Das heißt, man ist mal grundsätzlich mit dieser Leistungsthematik konfrontiert. Egal, wo du bist, ob im Kindergarten, Schule, das wird einem einfach so ein bisschen mitgegeben. Genau. Aber es ist schon auch oft so, dass man im familiären Umfeld oder im, ja, im näheren Umfeld entweder Vorbilder hat, die das so vormachen, oder aber auch, die gerade keinen Erfolg hatten und dir dann immer erzählen, ja, ist es total wichtig, Erfolg zu haben oder Geld zu verdienen oder wie auch immer. Hast du sowas erlebt, dass du in deinem Umfeld, also entweder Leute hattest, die genau das vorgemacht haben, dieses Karrierethema, oder eben genau nicht?
Also die erste, die mir da einfällt, ist tatsächlich meine Mutter. Also auch da, es ist ja immer auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein zweischneidiges Schwert im Sinne von, was nimmt man sich jetzt mit? Meine Mutter ist gefühlt mein ganzes Leben lang berufstätig gewesen. Also die ist, als ich ein halbes Jahr alt war, wieder Vollzeit arbeiten gegangen. Auch zu dem, ich meine, das war Anfang der 80er Jahre. Das war damals auch eher ungewöhnlich. Also auch meine Eltern haben ein für die damalige Zeit nicht so ganz normales, gesellschaftlich übliches Modell gelebt. Ja, dass meine Mutter wirklich gleich wieder arbeiten gegangen ist und auch nach ihrem zweiten Kind relativ schnell einfach wieder arbeiten gegangen ist. Und für das System, in dem meine Mutter da unterwegs gewesen ist, war sie wirklich, das heißt war, ich meine, sie ist mittlerweile halt in Pension, ja, war sie wirklich sehr erfolgreich. Also sie war entsprechend auch Führungskraft, hat dann am Ende auch bei uns im Ort die Organisation geleitet. Also die ist da schon auch wirklich sehr, sehr stark vorangegangen. Und das ist halt das Beispiel, das ich kannte, ja. Also dass man als Frau für sich geht, dass man unabhängig ist. Also unabhängig im Sinne von, ich bin nicht darauf angewiesen, dass mein Mann das Geld nach Hause bringt, weil ich ganz genau weiß, dass ich meine Familie selber versorgen kann. Das ist also mein Normal gewesen, mit dem ich aufgewachsen bin.
Jetzt hast du aber schon angedeutet, und das hört man auch da so ein bisschen raus, irgendwann war der Moment so, da hast du selber für dich gemerkt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Was genau ist da passiert oder wie hast du das gemerkt?
Was genau passiert, ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Also ich war ja, wie gesagt, eben 8 Jahre lang in einem Konzernumfeld unterwegs mit besagtem Anspruch, entsprechend voranzukommen, da Karriere zu machen, Dinge wirklich zu bewegen. Ja, also ich habe unglaublich gern für diesen Unternehmenszweck gearbeitet. Ich kann es ja auch sagen, ja, ich habe ja kein Geheimnis und jeder, der mich bei LinkedIn sucht, sieht ja, dass ich da gearbeitet habe. Ich war beim TÜV Süd und da geht es eben darum, dass man sagt, wir sorgen dafür, dass technische Entwicklungen für Menschen und Umwelt sicher sind. Ja, also wirklich zu sagen, wir sorgen dafür, dass, weil technische Entwicklung, keine Frage, die ist notwendig, die soll passieren, die soll aber im Einklang mit Gesellschaft, Mensch und möglichst auch mit Umwelt passieren. Also für mich ein Unternehmenszweck, wo ich immer noch sage, für den habe ich unglaublich gerne gearbeitet. Finde ich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, auch immer noch. Und das ist halt ein 160 Jahre altes Unternehmen, der mittlerweile über 170 Jahre alt. Und das hat man halt auch in diesen Strukturen ein bisschen, was heißt ein bisschen, das hat man sehr deutlich gemerkt. Ja, und es ist halt eine Prüfgesellschaft, das heißt, die Kernaufgabe und ganz stark in der Kultur dieses Unternehmens steckt drin, Fehler zu finden, vorsichtig zu sein, zurückhaltend zu sein und eben auch erst so am Ende von Entwicklung oft, das ändert sich zurzeit, ja, aber erst am Ende von Entwicklung oft auch dabei zu sein. Und da jetzt jemand wie ich, der sagt, hey, Innovation, hey, lass uns was verändern, hey, lass uns mal was ausprobieren, ja, weil wir es einfach vorher ja nicht wissen und nur auf der PowerPoint-Präsentation können wir nicht rausfinden, ob es funktioniert. Das war halt so, wenn ich jetzt zurückblicke, schon ein krasser Kulturclash zum Teil. Ja, und da habe ich halt so wirklich in meiner Begeisterung dafür, zum einen, ich wollte unbedingt dieses Unternehmen mit voranbringen, ja, das war mir eine Herzensangelegenheit und habe mich halt in diesem unbedingt vorankommen wollen, manchmal auch vielleicht ein bisschen wenig umgeschaut im Sinne von, was kann denn dieses Unternehmen, diese Organisation eigentlich vertragen? Bestehen die mich überhaupt mit dem, was ich hier vorhabe? Und habe mich damit, wenn ich jetzt eben zurückschaue, mit der Zeit einfach in dieser Organisation selber aufgerieben. Ja, da mache ich niemandem einen Vorwurf, also weder mir noch dieser Organisation, es hat halt an der Stelle einfach nicht zusammengepasst.
Also es ist sehr, sehr reflektiert und total gut, dass du das an irgendeiner Stelle gemerkt hast, dass es einfach nicht zusammenpasst. Und wie du sagst, es gibt halt unterschiedliche Unternehmenszwecke und man muss immer gucken, ob man als Person da wirklich an der richtigen Stelle ist oder nicht und ob man das so mitgehen möchte oder nicht. Mhm. Jetzt hast du also gemerkt, nee, also das an der Stelle passt halt nicht so und ich möchte da nicht mitgehen oder ich kann da nicht mitgehen, so wie es läuft. Was hast du dann gemacht oder was ist dann passiert? Bist du dann erstmal in ein Loch gefallen? Warst du dann erstmal ratlos oder hattest du schon eine Idee, wie es weitergehen soll?
Es war tatsächlich, also ich hatte Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt einen wirklich guten Chef, mit dem ich auch persönlich wirklich ein tolles Verhältnis hatte. Das heißt, ich habe viele dieser Themen mit ihm offen besprochen. Das heißt, er hat auch, glaube ich, schon stark befürchtet, dass ich irgendwann mit diesem Zettel mit der Kündigung mal um die Ecke komme. Also es hat ihn, glaube ich, nicht total überrascht. Ich habe für mich irgendwann festgestellt, ich habe mich wirklich so, also ich war zu dem Zeitpunkt Führungskraft, habe eben gerade ein Entwicklungsteam aufgebaut und habe so wirklich gemerkt, ich reibe mich einfach immer mehr auf. Und ich habe für mich zu dem Zeitpunkt festgestellt, ich sehe, ich reibe mich hier auf. Und ich merke, so wie ich gerade hier in meiner gefühlten Mühle drin stecke, wenn ich mich jetzt einfach woanders bewerbe, dann werde ich mir wahrscheinlich die gleiche Mühle nur in grün angemalt wieder einkaufen. Und das heißt, ich habe dann damals tatsächlich die Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, so, ich kündige jetzt und ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ich hatte ein halbes Jahr Kündigungsfrist. Das war eh auch lang, wo ich wusste, boah, das ist ein langer Vorlauf, wenn man da tatsächlich eine andere Position finden will. Und da habe ich aber wirklich gesagt, ich muss jetzt als erstes mal diese Entscheidung treffen, dass das eine aufhört, damit was Neues überhaupt anfangen kann. Das haben ganz viele gerade in diesem, ne, sicherheitsbewussten Umfeld überhaupt nicht verstanden. Was wirklich hieß, um Gottes Willen, was tust du da? Und ne, schmeißt jetzt gerade alles weg und was passiert? Und ich war damals tatsächlich, ja, du hast gerade gefragt, ob ich in ein Loch gefallen bin. Ich habe damals... In der Zeit der Kündigungsfrist habe ich einen Tinnitus entwickelt, habe also so wirklich auch körperliche Beschwerden gehabt in der Zeit. Was für mich alles weitere Zeichen waren, dass das die richtige Entscheidung gewesen ist, dass ich gehen musste. Und entsprechend, ja, ich habe mich schon in einem Loch gefühlt. Ja, also auch wenn ich heute so in meiner aktuellen Arbeit schaue, wenn ich so meinen Kundinnen erkläre, wie sich so ein Burnout ankündigt, war ich dann nicht mehr so weit von weg. Im Sinne von, ne, keine Sozialkontakte mehr, nur noch zur Arbeit und nach Hause und aufs Sofa und dann schlafen und dann der nächste Tag geht wieder von vorne los. Und weil ich mich damals so sehr ich wusste echt nicht, wohin mit mir. Ich wusste nur, das, wo ich jetzt bin, da kann ich nicht bleiben. Und das hat mich so sehr beeinflusst, dass ich echt gesagt habe, nach 16 Jahren, ich verlasse jetzt nicht nur das Unternehmen, sondern ich verlasse München. Und bin dann von da, ich habe meine Wohnung verkauft, die hatte ich im Münchner Umland und bin nach Kopenhagen gegangen. Da hatte ich zu der Zeitpunkt einen Partner, der hätte auch zu mir kommen können. Ja, das wäre frei gewesen, aber ich habe wirklich gedacht, ich muss hier so sehr weg, dass ich alle Brücken abgerissen habe zu dem Zeitpunkt damals. Das ist ungefähr 5 Jahre her jetzt, ja.
Ich würde gerne, bevor wir, also das mit dem Kopenhagen wird super spannend, das habe ich bei LinkedIn schon gesehen, da müssen wir gleich drauf eingehen. Ja. Aber nochmal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob du da viel zu sagen kannst, aber nochmal genau zu dem Prozess, weil ich glaube, das ist für viele, viele spannend. Gab es so diesen einen Moment, wo du gewusst hast, jetzt muss ich kündigen? War es ein Prozess? Haben Leute dich da irgendwie unterstützt in dieser Entscheidungsfindung? Also wie geht man sowas an, sag ich mal?
Es war ein bisschen ein Prozess. Also wo es mir selbst das erste Mal aufgefallen ist, mir persönlich war immer wichtig, dass ich gesagt habe, ich will auf keinen Fall in einem Unternehmen einfach nur eine Nummer sein. Das war auch was, weshalb ich gesagt habe, ein riesengroßer Konzern wäre für mich, ne, ich bin eine von 500.000, kam für mich irgendwie nie in Frage. Eine von 25.000 war schon schlimm genug. Und ich wollte eben selber nie eine Nummer sein. Und dann habe ich mich eines Abends, da waren eine liebe Freundin bei mir zu Besuch und wir sitzen so bei einem Glas Wein auf dem Balkon. Und dann ist mir selber aufgefallen, mit welchen Worten ich über meine Mitarbeiter gesprochen habe. Dann habe ich mir gedacht, holla, Julia, wo bist denn du hier gerade angekommen? Es kann doch nicht sein, dass du so über Menschen sprichst. Weil es war wirklich so dieses, wie man das so oft hört, dieses rein mechanistische im Sinne von, funktionieren die Leute oder funktionieren die Leute nicht? Und da habe ich echt das erste Mal so gedacht, hoppala, das kann aber so nicht sein. Das ist nicht meine Auffassung davon, wie ich selber behandelt werden möchte, sondern die Auffassung davon, wie ich führen möchte. Und wenn dieses System dafür sorgt, dass ich jetzt so handle, auf eine Art und Weise, wie ich nie sein wollte, das hat mich das erste Mal so aufmerken lassen. Und dann war ich tatsächlich, so 3-4 Monate war das vor meiner Kündigung, da war ich auf so einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Das war mein erstes dieser Art. Eine Woche lang die Heldenreise. Und das hat mich tatsächlich sehr, sehr geprägt. Ja, also bei dieser Heldenreise, da geht man halt durch einen Prozess durch und als Held, ne, man bricht dann auf und hat dann seine großen Abenteuer und besteht eine große Prüfung und wird belohnt für diese Prüfung. Und meine Belohnung für die Prüfung war damals mein Herz für mich. Ja, ich hatte ein ganz großes Herz für alle anderen aber ich hatte irgendwie das für mich noch nicht. Und das hat dann tatsächlich mich hinterfragen lassen. Ich bin zu meinem Chef gegangen, direkt kurz danach, habe gesagt, kann ich nicht irgendwie auch Teilzeit wechseln? Können wir an der Organisation hier was ändern? Also wirklich so dieses, was brauche ich denn eigentlich, damit es mir auch gut geht? Die Frage habe ich mir vorher in der Form gar nicht gestellt. Aber nachdem mir das dann eben klar war, hat es eben wirklich, ich glaube, ich war Anfang Dezember, war ich auf diesem Seminar und Ende März habe ich gekündigt. Ja, mit einem, ich schaue es mir nochmal an und ich gehe nochmal rein, weil es auch das, was ich da getan habe und auch die Menschen, die ich da geführt habe, dieses, das hat mir alles am Herzen gelegen. Nur habe ich eben körperlich und seelisch gemerkt, an dem Ort kann ich nicht dauerhaft lange bleiben. Und deshalb, es war so ein Prozess von unterschiedliche Dinge kommen zusammen. Ich hatte auch noch, ich war in dem Mentorinnenprogramm, also im Cross-Mentoring in München. Ich weiß nicht, Ilona, ob du das vielleicht kennst oder vielleicht andere. So weit weg von München warst du jetzt ja oder bist du auch nicht gewesen. Das heißt, ich hatte eine Mentorin aus einem anderen Münchner Unternehmen, mit der ich auch ganz viel über diese Themen gesprochen habe, auch viel über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen habe, auch viel über die Auffassung, wie verstehen wir denn Wirtschaft, wie verstehen wir Führung. Und auch in diesen Gesprächen ist mir immer klarer geworden, einfach der Ort, an dem ich gerade bin, ist nicht der, an dem ich dauerhaft glücklich wäre.
Also Aufruf an alle, wenn ihr nicht so richtig wisst, macht mal eine Heldenreise.
Genau. Aber das und sucht euch gute Mentoren, definitiv
ja.
auch.
Ja, ja das sollte man auf jeden Fall unterstützen. Ja. Mentorinnen und Mentorinnen sind sowas Wertvolles.
Auf jeden Fall.
Ja. Und jetzt hast du ja gesagt, du hast alle Zelte abgebrochen, raus aus München, ab nach Kopenhagen.
Ja. Ab nach Kopenhagen, genau. Und da habe ich mir gesagt, so, jetzt gönne ich mir erstmal ein halbes Jahr Auszeit, um mich mal zu sortieren, wie es denn eigentlich weitergehen soll. Ja, es hat auch kein ganzes halbes Jahr gedauert, doch es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis ich Kopenhagen wieder verlassen habe. Weil das, was vorher als Fernbeziehung ganz gut funktioniert hat, tatsächlich vor Ort eine absolute Katastrophe gewesen ist. Und so die Option, ich meine, Kopenhagen, eine großartige Stadt, jeder, der noch nicht da gewesen ist, das ist definitiv eine Reise wert. Es ist wirklich, wirklich wunderschön. Es ist auch toll, um da zu leben. Nur wenn man noch in der Orientierungsphase ist und noch nicht wieder was hat, was ein monatliches Einkommen beschert, ist halt eine der teuersten Städte der Welt nicht unbedingt der Ort, an dem man bleiben kann. Ja, wenn man dann so, und wir waren direkt zusammengezogen, das heißt, ne, das war im Prinzip seine Wohnung und als dann das alles, wie sage ich denn, da dahin war oder klar war, dass es auch da in der Beziehung nicht dauerhaft funktioniert, war eigentlich die einzige Option zu sagen, ich packe mein Zeug wieder und verlasse diese schöne Stadt. Ich hatte schon Dänisch wirklich in gut gelernt, ja, also alles wirklich, ich wollte ja da bleiben, das war überhaupt nicht die Frage. Ich habe mich da auch vom Ort her wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Nur leider ist eben das anders gekommen, als wahrscheinlich wir beide uns das vorher vorgestellt hatten. Ja.
Aber umso wichtiger ist dann trotzdem frühzeitig zu merken. Also.
Ja, war ganz schön krass, weil dann standest du wieder da ohne Job, ohne Wohnung, ohne Freund. Mhm. Und nu? Richtig. Erstens, wie gehst du damit? Und zweitens, wie wusstest du dann weiter?
Ah, wir wissen, jetzt wird es nochmal spannend in der Geschichte von Julia. Die große Frage, wie ging es weiter nach ihrer Zeit in Kopenhagen? Trotzdem sind wir schon wieder knapp an der halben Stunde, weshalb wir uns entschieden haben, wieder einmal den Podcast zu teilen. In 2 Wochen gibt es also die Fortsetzung und auch die Antwort darauf, warum Julia heute so glücklich ist wie nie zuvor in ihrem Leben und wie sie das geschafft hat. Vielen Dank euch erstmal an dieser Stelle fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedbacks, über Bewertungen bei iTunes oder Spotify. Einfach auf die 5 Sterne klicken, das hilft uns total. Und ansonsten vielen Dank und bis in 2 Wochen. Tschüss!